Heute ist Erntedank. Ich gucke gerade, ob das laut genug ist. Ich denke schon. Naja, wird schon funktionieren. Und deshalb möchte ich das Studium der Offenbarung unterbrechen und ich möchte ein Thema mit uns anvisieren oder über ein Thema nachdenken, das eben die Ernte einschließt und auch über das Danken nachdenken. Wir wissen, dass die Heilige Schrift, die Bibel, oft Bilder gebraucht, ja, Vergleichsbilder gebraucht, um geistliche Wahrheiten zu beschreiben, um geistliche Wahrheiten zu erklären. So sagt die Bibel, und das ist eins der einfachsten Bilder für uns zu verstehen, so sagt die Bibel zum Beispiel im Zusammenhang des Wortes Gottes, dass es das Licht ist auf unserem Weg. Ja, so hier wird ein Vergleichsbild gebraucht in Psalm 139, 105. Und wir alle verstehen diese Wahrheit oder dieses Vergleichsbild doch sehr gut. Ja, eine Lampe erleuchtet einem den nächsten Schritt, und so, damit man weiß, wo man tritt oder wo man gehen soll oder muss. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn wir darüber nachdenken, dass der Herr Jesus seinerzeit gesagt hat, ich bin das Licht dieser Welt, dann verstehen wir, aha, ja, für uns als gläubige Menschen gibt es kein anderes Licht für unser Leben als das fleischgewordene Wort Gottes, und das ist Jesus Christus, und das schriftgewordene Wort Gottes. So, wir verstehen dieses Vergleichsbild sehr gut, können es sehr gut einordnen. Aber hier ist die Frage für euch heute Morgen: Wofür steht der Begriff Ernte als Vergleichsbild in dem Wort Gottes? Denkt mal darüber nach und überlegt einmal, wie viele Antworten ihr auf diese Frage findet. Es ist nicht so einfach, und ich war auch eigentlich sehr, sehr überrascht, als ich dieses Studium angegangen bin, über das Vergleichsbild der Ernte nachzudenken, für welche geistliche Realitäten, für welche geistliche Wahrheiten gebraucht die Heilige Schrift eben dieses Wort oder diesen Begriff. Ja? Und insgesamt habe ich 8 gefunden, vielleicht gibt es mehr, ja, aber diese 8, die ich gefunden habe, die will ich mit euch heute ganz kurz ansprechen und aus diesen Vergleichsbildern ja auch für unser persönliches Leben, praktisches Leben lernen. Und das erste Vergleichsbild, das ich mit uns ansprechen will, ist das, was wir in Jeremia 8, Vers 20 finden. Ich lese diesen Vers mit uns. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagen wollt, ihr könnt das gerne tun, Jeremia 8, Vers 20. Stehend unter der Leitung des Geistes Gottes schreibt Jeremia: Die Ernte ist vorüber. Die Ernte ist vorüber, so ihr gebraucht das. Und im Zusammenhang dessen, wo dieser Vers drin steht, erkennen wir, hier ist nicht die wortwörtliche Ernte gemeint, sondern etwas anderes. So, die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Sehr interessantes Wort. So, wofür steht in diesem Vers das Vergleichsbild der Ernte? Es steht für die Gnadenzeit. Ja? So, die sprichwörtliche Bedeutung dieses Verses ist diese: Eine festgelegte Zeit, eine besondere Zeit für das Volk Gottes ist vorbei. Aber die erwartete Erlösung ist nicht gekommen, ja, und nun ist alle Hoffnung dahin. So, die Ernte der Heiligen oder in der Heiligen Schrift an dieser Stelle symbolisiert die Gnadenzeit, die Gott zur Buße schenkt. So, was lernen wir persönlich aus diesem Vergleichsbild der Ernte für die Gnadenzeit? Naja, wir lernen zumindest so viel: Jede Ernte, die wir einsammeln, erinnert uns daran, dass noch Gnadenzeit ist. Ja? Dass wir heute Erntedank feiern dürfen und diesen reich gedeckten Tisch hier vor uns haben, erinnert uns an die Gnadenzeit, geistliche Gnadenzeit, die uns als Menschen gegeben ist. Und wir verstehen, noch gibt Gott die Möglichkeit zur Buße dem Menschen. Ja? 2. Korinther 6, Vers 2, da heißt es, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und dafür, genau dafür, für diese Gnadenzeit, in der wir leben dürfen, wollen wir dankbar sein. Mehr als das, wir wollen besonders in dieser Gnadenzeit auch für Menschen beten, die noch nicht ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Ja? Wir wollen für Sünder heute beten, diesen Weg der Buße einzuschlagen. Noch ist Gnadenzeit. So, die Ernte ist ein Vergleichsbild für die Gnadenzeit. Zweitens, und mit diesem Vergleichsbild sind wir sehr gut bekannt, weil wir vor einigen Wochen darüber gesprochen haben, die Ernte in der Heiligen Schrift illustriert auch das Ende der Welt. Ja, Matthäus 13, Vers 30 und 39. In Matthäus 13 gebraucht Jesus oder erzählt Jesus ein Gleichnis von einem Weizenfeld. Und in diesem Weizenfeld wird dann das Unkraut gesät. Ja, wir erinnern uns. Und dann sagt Jesus erklärend seinen Jüngern Folgendes in Vers 39, Matthäus 13, Vers 39. Er sagt, der Feind, der es sät, das Unkraut, der Feind ist der Satan, ist der Teufel. Ja, sagt Jesus hier. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. So, hier haben wir also das zweite Bild, das ich mit uns ganz kurz ansprechen möchte im Zusammenhang mit dem Wort Ernte. Der Begriff Ernte oder das Vergleichsbild der Ernte steht illustrativ als Beispiel für das Ende dieser Welt, sagt der Herr Jesus. Und wie gesagt, in unserem Studium des 14. Kapitels der Offenbarung haben wir im Besonderen darüber nachgedacht. Und in Kapitel 14 ereignet sich das, worauf Jesus eigentlich in Matthäus 13 in diesem Gleichnis hingewiesen hat. Ja, in Kapitel 14, wir erinnern uns, da geht es um die Weizenernte und auch um die Traubenernte. Ja, und die Ernte spricht vom Ende der Welt oder der Weltzeit. Ja, und daran erinnert uns die Ernte oder soll uns die Ernte, jede Ernte, jedes Jahr eben auch erinnern. Sie soll uns daran erinnern, dass einmal wir das Ende der Welt haben. Ja, es geht nicht so weiter, wie wir das gewohnt sind. Ja, wie manche Menschen auch sagen, oh, es wird genauso weitergehen, wie wir es kennen, auch von unseren Großeltern. Ja, nein, es wird nicht. Ja, warum? Weil das Wort Gottes, weil Jesus selbst uns sagt, gebrauchen das Vergleichsbild der Ernte, irgendwann ist Geländeende, sagt man im Deutschen, ja, wird die Weltzeit aufhören. Ja, und dann wird es die Ernte der Erlösten geben, die in die ewigen Scheunen oder Hütten des himmlischen Vaters eingesammelt werden. Und das sind wir, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben. Oder es gibt auch die andere Ernte, ja, die Ernte der Unerlösten, und die werden in der Verdammnis landen. So, die Ernte als Vergleichsbild für die Gnadenzeit, das ist das Erste, was wir uns angeschaut haben. Das zweite Vergleichsbild ist für das Ende der Welt. Und nun das dritte, das Vergleichsbild der Ernte spricht im Besonderen auch in der Heiligen Schrift für diese besondere Zeit der Aufnahme des Evangeliums. Ja? Und in Johannes 4, Vers 35, hört einmal, was Jesus sagt. Jesus sagt, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. So, hier spricht er von der wortwörtlichen Ernte. Und das war tatsächlich noch so gewesen, dass 4 Monate sie warten mussten, bis die Ernte kam. Aber dann sagt Jesus, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht in das Feld. Ja? Es ist schon weiß zur Ernte. Interessant, was meint Jesus? Ja? Die Ernte ist noch nicht da, aber er sagt, es ist schon weiß zur Ernte. Was meint Jesus? So wir verstehen, er gebraucht ein Vergleichsbild für was? Nun ja, die meisten von uns wissen, worum es hier geht. Jesus in diesem Abschnitt, Kapitel 4, ist wieder unterwegs von Judäa nach Galiläa. Und von Judäa nach Galiläa zu kommen, ja, musste man, wenn man den kürzesten Weg nehmen wollte, durch Samarien reisen. Nun ja, die Juden waren nicht sehr gut auf Samarien oder Samariter zu sprechen gewesen. Wir wissen auch warum. Ja, als Israel von den Assyrern aus dem Land weggenommen worden ist, vertrieben worden ist, dann sind nur wenige Juden zurückgeblieben. Aber was die Assyrer gemacht haben, sie haben andere heidnische Nationen oder Völker, die sie auch eingenommen haben, nach Israel gebracht, damit das Land nicht brach liegt, damit das Land bearbeitet wird. Und so haben sich die Juden mit den Heiden vermischt. So, die Samariter waren eigentlich Halbjuden gewesen. Halbjuden und Halbheiden. Und die rein gebliebenen Juden, die konnten das nicht abhaben. Und deshalb, wenn ein richtiger frommer Jude unterwegs war von Judäa nach Galiläa, ja, hat er lieber einen großen Umweg gemacht um Samarien, um nicht durch Samarien zu gehen. So die Juden haben die Samariter verachtet, ja, wenn nicht sogar gehasst. So. Und deshalb waren die Jünger Jesu eigentlich erstaunt gewesen, dass Jesus, als er unterwegs von Judäa nach Galiläa war, durch Samarien gehen wollte. Und nicht nur das. Er ist dort stehen oder sitzen geblieben bei einem Brunnen, Jakobsbrunnen, und hat mit einer samaritischen Frau gesprochen. Ihr Lieben, das war skandalös für einen frommen Juden gewesen. Das war schockierend gewesen. Es war revolutionär gewesen, was Jesus macht. Ja? Jesus geht durch Samarien und redet dort mit einer samaritischen Frau. Und als Folge dessen, was passiert ist, dass Jesus sich Zeit genommen hat für diese Frau, die auch keinen guten Ruf hatte, sage ich mal so, ja, was ist passiert? Die Frau hört, was Jesus sagt, sie vernimmt, dass er, Jesus Christus, wahrscheinlich der Messias ist. Sie rennt zurück in die Stadt Sychar, ja, sagt den Leuten, kommt, hört diesem Mann zu, ob das nicht der verheißene Messias ist. Ja? Und die Leute, hörend, was diese Frau zweifelhaften Ruhmes ihnen sagt, die machen sich auf dem Weg zu diesem Jakobsbrunnen durch die Felder. Und das ist, was die Jünger dann auch gesehen haben und worauf Jesus hinweist. Er sagt, das ist ja das Feld, das reif ist zur Ernte. Es sind die Menschen, die bereit waren zu hören, was Jesus zu sagen hat. Die wollten Jesus zuhören. Ja? Das Feld, das weiß ist zur Ernte, war also ein Vergleichsbild für diese Menschen, die dem Evangelium zuhören wollten. Ja? Und es steht auch für die Zeit der besonderen Aufnahme des Evangeliums. So, was lernen wir aus diesem Vergleichsbild? Was lernen wir aus diesem Vergleichsbild? Wir lernen so viel. Jede Ernte, ihr Lieben, mahnt uns zu wirken. Mahnt uns, nicht von uns zu erzählen, von dem, was wir erreicht haben, sondern auf Jesus Christus hinzuweisen. Mahnt uns, die Menschen darauf hinzuweisen, hört diesem Jesus zu. Er hat Worte des ewigen Lebens. So, wir kommen zu dem vierten Vergleichsbild, ja? Und ich lese aus Jeremia 51, Vers 33. Und dann auch Hosea 6, Vers 11. Jeremia 51, 33, es heißt, denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Die Tochter Babel ist wie eine Tenne zu der Zeit, da man sie feststampft, also kein schönes Bild. Und dann sagt Gott durch Jeremia, in kurzem wird für sie die Zeit der Ernte kommen. Wieder ein Vergleichsbild. Ja? Und das ist kein positives Vergleichsbild, sondern ein negatives. Die Ernte steht hier für die Zeit des Gerichts, ja, oder für die Zeit, ja, wo Gott sein eben Babylon richten wird. Aber nicht nur Babylon, ich lese auch aus Hosea, Hosea 6, Vers 11. Es wird gesagt, auch dir, Juda, ist eine Ernte bestimmt. Wir hören das und wir denken, oh, ja, was ist diese Ernte? Vielleicht was Gutes? Nein, es ist nichts Gutes, wenn ich das Geschick meines Volkes wende. Wenn wir den Zusammenhang anschauen, in dem dieser Vers steht, dann erkennen wir, dass es wieder darum geht, dass hier eine Zeit des Gerichts dem Volk Juda, ja, von Gott selbst angesagt wird. Juda war von sich sehr selbsteingenommen, sehr selbsteingenommen. Ja, sie haben sich eingebildet, dass sie in irgendeiner Weise besser sind als das Nordreich Israel. Naja, in einer gewissen Weise waren sie auch etwas, ja, frommer gewesen als Nordreich Israel. Deshalb hat Gott ihnen ein bisschen mehr Zeit gegeben, bevor sie dann nach Babylon weggeführt worden sind. Aber schlussendlich sagt uns das Wort Gottes, und wir wissen das auch aus der Geschichte, dass auch das Südreich Juda sehr stolz war und eigentlich auch sehr rebellisch Gott gegenüber. Und deshalb, aufgrund ihres Ungehorsams, aufgrund ihrer Rebellion, hat Gott sie weggeführt. Und das war die Strafe gewesen. So, was lernen wir aus diesem Bildvergleich? Ja? Was lernen wir, dass der Zusammenhang, oder wir lernen, dass der Zusammenhang, in dem ein Wort steht, zum Beispiel Ernte, dass der Zusammenhang bestimmt, wie wir dieses Wort interpretieren müssen. So, wenn wir das Wort Ernte als Vergleichsbild in der Schrift lesen, wir können nicht sofort annehmen, oh, es ist etwas Positives. Es ist nicht immer etwas Positives. Wir müssen immer den Zusammenhang beachten. Ja? Und manchmal wird eben das Wort, der Begriff der Ernte, das Bild der Ernte für etwas Negatives gebraucht. So, und hier in diesen Versen steht es, wie gesagt, für das Gericht Gottes, über eine Nation und oder über Juda. So, die nächsten fünf Vergleichsbilder, bis jetzt haben wir uns drei angeschaut, ja, drei, nur vier. Sind außer einem, glaube ich, sind alle negativ. So, ich lese den nächsten Vers aus Joel 4, Vers 13. Das Wort Gottes sagt uns in Joel 4, Vers 13, legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll. Die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. So, die Ernte ist reif. Wir denken, oh, das ist ein positives Bild. In diesem Zusammenhang des Wortes Gottes ist es eigentlich ein negatives Bild. Es wird der Hinweis darauf gegeben, dass die Nationen, die die Reife erreicht haben, wo Gott sagt, jetzt ist genug, jetzt werde ich ins Gericht gehen mit diesen Nationen. So, die Ernte steht unter anderem auch als Illustrationswort für Gerichtsreife. Ja? Joel 4, Vers 14. Und wenn wir in Offenbarung 14, Vers 18 und 19 lesen, dann sehen wir, dass dieselben Bilder gebraucht werden wie in Joel. Ich lese Offenbarung 14, 18 bis 19, sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Ja? Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kälte des Zornes Gottes. So, die Rede in Joel 4 und Offenbarung 14, ja, ist über dasselbe Ereignis. Joel 4, Offenbarung 14 sprechen von demselben Ereignis, und zwar von dem Konflikt Armageddon, ja, dem schlussendlichen Konflikt, wobei die Streitmacht des Antichristen und des Herrn Jesus aneinander treffen werden und wir dann auch, wie die Heilige Schrift sagt, reitend auf den weißen Pferden, ja, mit Jesus kommen und dann diese Streitmacht besiegen werden. Seid ihr schon mal ein Pferd geritten, ihr Lieben? Seid ihr schon mal geritten, ja? Schön. Ich bin auch mal geritten. Das war ein wunderbares Ereignis. Das war fantastisch. So, ich habe ein wenig geübt für diesen Tag, ja? Wenn wir mit Jesus wiederkommen. So, heute würde ich mich, glaube ich, auf dem Pferd nicht trauen. So, aber was lernen wir? Was lernen wir aus diesem Vergleichsbild, der Ernte? Ja, wir lernen, dass Gott unendlich Geduld ist, ihr Lieben, geduldig ist, dass Gott unendlich geduldig ist und wartet, bis die Nationen wirklich die Reife erreichen, wobei Gott sagt, jetzt ist genug, ja, das ist genug, meine Geduld ist zu Ende. Ja, so, und das bedeutet auch, dass es einen bestimmten Zeitpunkt gibt für die Nationen, ja, wo sie dann diese Erntereife haben werden und dann auch in das Gericht Gottes kommen werden. So, 5 Vergleichsbilder finden wir in der Schrift im Zusammenhang der Begriffes Ernte. Oder alle diese 5 Vergleichsbilder, die wir eben angesprochen haben, ja, weisen auf etwas anderes hin. Ich werde gleich noch 3 andere mit uns ansprechen, aber ich möchte diese wiederholen. Erstens, es ist eine Illustration für die Gnadenzeit. Ernte kann als Vergleichsbild für Gnadenzeit stehen. Es ist eine Illustration für das Ende der Welt. Jesus selbst spricht davon. Die Ernte kann als Illustration für die Zeit der besonderen Aufnahme des Evangeliums stehen. Ja. Viertens haben wir gesagt, es ist eine Illustration für die Gerichtszeit und fünftens eine Illustration für Gerichtsreife. Ja? So, die nächsten 3 Vergleichsbilder in der Schrift haben mit der Ernte oder eigentlich mit einzelnen Elementen in der Ernte etwas zu tun. Und ich werde das gleich erklären, was ich meine. Wir werden es sehr gut verstehen, ja, was angesprochen wird. So, lesen wir zum Beispiel in Jesaja 18, Vers 4 folgendes. Denn so spricht der Herr zu mir, ich will stillhalten und schauen in meinem Sitz, das heißt von meinem Wohnort. Gott, der Vater, ist im Himmel, ja, in seinem Wohnort und er hält stille und er sieht zu, was abgeht. Ich will stillhalten und schauen in meinem Sitz, Wohnort, wie bei heller Hitze im Sonnenschein, wie bei Taugewölk in der Hitze der Ernte. Das ist interessant. Ja? Es hört sich sehr kompliziert an, aber wenn wir den Zusammenhang anschauen, in dem dieser Vers steht, dann sehen wir, dass hier in diesem Abschnitt es um eine Proklamation, eine Ansage Gottes geht gegen Äthiopien, ja, die nichts Gutes im Sinn hatten. Und wie gesagt, es hört sich fast wie ein Rätselspruch an, aber wie gesagt, wenn wir den Zusammenhang beachten, dann sehen wir, dass der Tau oder das, wie wird das gesagt, Taugewölk, ja, in der Hitze der Ernte eigentlich etwas Gutes ist. Ja. Es spricht an dieser Stelle von dem Eingreifen Gottes, von der Bewahrung Gottes für sein Volk. So, und der Hinweis ist dieser, dass Gott schon in der Ewigkeit ist, im Himmel ist, aber ganz genau weiß, was auf der Erde sich abspielt. Und welch ein tröstender Gedanke ist das gerade für uns, lebend, ja, in dieser komischen Pandemie. Gott weiß um alles, was abgeht, um alles, was passiert, und dann im rechten Augenblick, und das ist die Hitze der Ernte, ja, schenkt er einen erfrischenden Tau. Und das spricht von der Bewahrung seiner Menschen. Ja? So, dieses eine Element der Ernte, das Taugewölk, Morgentau möglicherweise, ist ein Vergleichsbild für Gottes Eingreifen und Bewahrung. Ja? So, auch das ist ja etwas Ermutigendes eigentlich für uns, nachdenkend über dieses Vergleichsbild. Ja? Die Ernte, oder besser gesagt der Morgentau in der Erntezeit, ist ja etwas Erfrischendes, spricht von Gottes Bewahrung für seine Menschen. So, das nächste Element der Ernte, und das ist das vorletzte, finden wir in Sprüchen 25, Vers 13. Ist auch sehr interessant, das wollte ich mit euch ansprechen und dann zum letzten übergehen. Sprüche 25, Vers 13. Es steht geschrieben, wie die Kühle des Schnees in der Erntezeit. Wir überlegen, wie die Kühle des Schnees in der Erntezeit. Was? Was ist das? So erfrischt ein treuer Bote die, welche ihn gesandt haben, er erquickt die Seele seines Herrn. So, die Kühle des Schnees in der Ernte illustriert, ja, einen treuen Boten, der eine gute Nachricht bringt. Sprüche 25, Vers 13. So, wir fragen uns, naja, was ist die Kühle des Schnees und vor allem in der Zeit der Ernte? Ja, es gibt nur wenige Orte in Israel, wo es wirklich auch einmal schneit, ja, im Laufe des Jahres. Manche von euch, die in Israel gewesen seid, habt ihr Schnee gesehen in Israel irgendwo? Wahrscheinlich nicht, ja. So, ich weiß von einem Ort, Berg Hermon, ja, da schneit es, da gibt es auch ein Skigebiet, wo man Ski laufen kann. Aber auch das ist, manchmal fällt das manchmal aus und dann haben die keine Skisaison. Wir wissen auch, dass in manchen Jahren in Jerusalem Schnee gefallen ist. Aber grundsätzlich können wir sagen, dass in Israel es sehr wenig Schnee geht. So, warum wird hier dieses Bild Kühle des Schnees in der Ernte gebraucht? So, die Bibellehrer sagen uns, nun ja, wahrscheinlich wird hier ein Bild eines schneebedeckten Berges gebraucht, vielleicht Berg Hermon, ich weiß es nicht. Und wenn der Wind drüber geht, ja, da kommt so eine kühle Brise für Menschen, die in der Ernte arbeiten. Und das ist etwas Erfrischendes. Andere Bibellehrer sagen, oh, damals in Israel haben sie schon irgendwelche Möglichkeiten gehabt, ihre Getränke frisch zu halten, kalt zu halten. Ja, und sie haben einfach den Schnee, wie die den hergekriegt haben, weiß ich auch nicht, da haben keine Kühlschränke gehabt, aber sie haben diesen Schnee in diese Getränke getan und wurden dann erfrischt. Kann sein, ich weiß es nicht, aber der Hinweis oder das Vergleichsbild, was hier gebraucht wird, ja, weist darauf hin, dass etwas Erfrischendes, ja, denen gegeben wird, die am Arbeiten sind. Ja, oder die eben diese Erfrischung bedürfen. Und lebend hier im Okanagan, ich denke, wir können dieses Bild sehr gut verstehen. Gerade im letzten Sommer, wie wohltuend war es gewesen, in der Hitze des Sommers einmal zum Kühlschrank zu gehen, es aufzumachen und ein kühles Schluck Wasser. Sag mal, kühles Schluck Wasser? Oder kühlen, nur kühles Schluck Wasser zu haben. Ich habe Kwas getrunken, kennt ihr Kwas? Ja, habe selber gemacht und das war etwas Herrliches. Ja, und dann ein bisschen noch Eisklümpchen da reintun, das war etwas Erfrischendes. So, was lernen wir aus diesem Vergleichsbild, aus den Sprüchen? Ihr Lieben, die beste Nachricht, die die Menschen je hören werden, ist was? Dass Bayern München wieder gewonnen hat? Nein. Ja? Das ist das Evangelium. Die Sündenvergebung in Jesus Christus, das ist die beste Nachricht. Und diejenigen, die diese Nachricht weitergeben, sie sind wie ein erfrischendes Getränk, ja, in dieser Sommerglut oder in der Hitze der Ernte, sage ich mal. Genau dasselbe Wort, was die Bibel auch gebraucht. So, wir müssen diese Menschen schätzen. Wir müssen sie lieben. Das ist etwas Schönes. Römer 11, Vers 15 sagt, Wie lieblich sind die Füße derer, die den Frieden verkündigen, Frieden mit Gott, die das Gute verkündigen. So, ich habe von meinen Füßen nie gedacht, dass sie besonders lieblich sind, aber wiederum wird ein Bild gebraucht. Ja, die Menschen sind diese Menschen, die das Wort Gottes verkündigen, die auf Jesus Christus hinweisen, die das Evangelium weitergeben, sind besondere Menschen, die wir schätzen sollen und wollen. Und wir wollen auch solche Menschen sein. Ja? Menschen, die, und wir schauen uns heute die Menschen, die in der Angst leben. Ja, es ist eine gute Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen. Es ist eine gute Möglichkeit, darauf hinzuweisen, auf diese eine wichtige, bedeutende Wahrheit, die wir immer und immer wieder lernen aus solchen Pandemien, Katastrophen. Was ist diese Wahrheit? Wir alle müssen sterben. Und was dann? Und was dann? Ja, und dann das Gericht. Sind wir bereit? So dass wir sterben werden, das ist klar. Aber sind wir bereit, was danach, für das, was danach kommt? Und das ist wichtig. Und ein Mensch, der eben diese Perspektive nicht hat, ja, und der denkt, dass das Leben hier auf der Erde das Einzige ist, was er hat, natürlich hat er Angst. Wir sollen mit solchen Menschen oder auf solche Menschen zugehen, mit ihnen gerade auch über Jesus sprechen und über die Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Und jetzt kommen wir zu dem achten Vergleichsbild, und das ist auch ein sehr, sehr passendes. Sehr passend. Sprüche 26, Vers 1. Hier lesen wir Folgendes. Sprüche 26, Vers 1. Und ihr werdet das sofort verstehen, denke ich. Das Wort Gottes sagt uns, wie der Schnee zum Sommer. Hä? Wie der Schnee zum Sommer? Das ist etwas Abartiges. Naja, hier in Kanada passiert das schon mal, ja, dass im Norden oder auf den hohen Bergen auch selbst im Sommer der Schnee fällt, aber ja, in Israel war das abartig. Das gab es nicht, sollte es nicht geben. So wie der Schnee zum Sommer und der Regen zur Ernte. So, der Regen, Dauerregen in der Ernte, ist das etwas Gutes? Das ist nie gut. Dann wird gesagt, so wenig passt Ehre für den Narren. Das ist interessant. So, der Regen, dieses Element des Regens in der Ernte, illustriert die unbegründete Ehre, die einem Narren gegeben wird. Wow. Und das ist ein absolut präziser Vergleich, ja, für die Zeit, in der wir leben. Okay, das Schlimmste wirklich, was in einer Ernte passieren kann, ist ein Dauerregen. Wir wissen das. Es ist anstrengend für die Erntehelfer, ja, im Dauerregen zu arbeiten. Und es ist eine Katastrophe auch, dass die Ernte diesem Dauerregen ausgesetzt ist. Ja, vor etlichen Jahren, da war ich unterwegs gewesen, ich denke vor 2 Jahren, in Alberta. Und dort habe ich all diese Heuballen gesehen, ja, die komplett durchnässt waren, sagt man durchnässt, ganz und gar nass waren durch den Dauerregen. Und am Vergammeln waren. Das war ein trauriges Bild. So, Regen für die Ernte ist eine Katastrophe. Und genau das Bild einer Katastrophe wird in der Bibel gebraucht für eine Ehrerweisung, die einem Narren gegeben wird. Ich habe ein sehr gutes Anschauungsbeispiel für diese Wahrheit der Bibel. Einen Nobelpreis zu erhalten, ja, das ist eine Ehre, ja, die nur wenigen Menschen gewährt wird. 1994 wurde der Friedensnobelpreis aber dem PLO, ich sag mal Terroristen, Yasir Arafat verliehen. Stellt euch mal vor, der Friedensnobelpreis, eine besondere Ehre, wurde einem Terroristen, PLO-Terroristen, dem Yasir Arafat, verliehen. Was für ein Nonsens ist das? Als ich das mitbekommen habe, ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Ja? Ein Terrorist bekommt einen Friedensnobelpreis? Und da war mir wieder klar, ich meine, wir wissen das, ihr Lieben. Die Welt, die in Rebellion gegen Gott steht. Der Geist dieser Welt, ja, steht nicht nur im Widerspruch zu dem Wort Gottes, er steht sogar im Widerspruch zu dem gesunden Menschenverstand. Das ist so. Wie kann man einem Terroristen einen Friedensnobelpreis, also ihn in dieser Weise ehren? Ja? Denkt an den Regen, Dauerregen in der Ernte. 2009, genau das Gleiche. Da wurde wieder einer Person der Friedensnobelpreis gegeben, der nur 12 Tage in seinem Amt als Präsident der Vereinigten Staaten gewesen ist. Wisst ihr, von wem ich spreche? Barack Obama. Was hat er denn in 12 Tagen so Monumentales leisten können, dass ihm der Friedensnobelpreis gegeben wurde? Dass er den Preis verdient hat. So Regen in der Erntezeit, Dauerregen in der Erntezeit. Das ist eine Katastrophe. Es ist ein Vergleichsbild für eine unbegründete Ehre, eine Ehre, die einem Narren gegeben wird. Und deshalb, uns sollten diese Dinge, uns als Kinder Gottes, sollten diese Dinge, die passieren, ja, uns sollte das nicht wundern, ihr Lieben. Der Geist dieser Welt, die Welt, steht im Widerspruch zu dem Worte Gottes und auch im Widerspruch zu dem gesunden Menschenverstand. So, ihr Lieben, das Vergleichsbild der Ernte in der Heiligen Schrift. Ich habe nicht schlecht gestaunt, diese Dinge mir anzuschauen, über diese Dinge zu studieren, auf die uns die Heilige Schrift eben in diesem Vergleichsbild hinweist. Und zusammenfassend will ich nur dieses eine erwähnen. Wir kennen diese Wahrheit, aber ich möchte sie noch einmal für uns unterstreichen, weil wir manchmal diese Wahrheit vergessen. Ihr Lieben, so wie die Bibel, so wie die Heilige Schrift für uns die Dinge der Zeitlichkeit und die Dinge der Ewigkeit erklärt. Das ist richtig. Das ist korrekt. Wir können diese Erklärungen der Heiligen Schrift, wir müssen diese Erklärungen der Heiligen Schrift als die absolute Wahrheit annehmen und unser Leben danach ausrichten. So, das Vergleichsbild der Ernte in der Heiligen Schrift ermahnt uns, dass die Gerichtszeit kommt, ihr Lieben. Aber auf der anderen Seite erfreut uns auch dieses Vergleichsbild, wenn wir Kinder Gottes sind, weil wir doch wissen, dass wir schlussendlich zu der Ernte der Erlösten unseres Vaters gehören. Und für diese Gnade und für dieses besondere Vorrecht wollen wir jeden Tag und besonders auch heute an unserem Erntedanksonntag dankbar sein. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wie reichhaltig ist doch dein wunderbares Wort an uns. Und wie wunderbar erklärst du uns in Bildern, in diesen Vergleichsbildern, die Realität, in der wir leben, aber auch die Realität der Ewigkeit. Und wir verstehen, es kann niemals das Wort des Menschen sein, was wir in der Bibel lesen. Es ist dein Wort für uns. Schenk mir, dass wir mehr und mehr uns mit diesem Wort beschäftigen. Unser Leben mehr und mehr von diesem Wort beeinflusst wird. Dass wir dieses Wort, das schriftgewordene Wort, aber auch das fleischgewordene Wort, Jesus Christus, unseren Heiland, mehr und mehr lieben. Und heute, an diesem Erntedanksonntag, sagen wir dir insbesondere Weise Dankeschön für diese Gnade und die Gnadenzeit, die du uns gewährst. In Jesus Christus, du gibst uns noch die Möglichkeit, dein Wort aufzuschlagen, zu studieren und dein Wort auch mitzuteilen. Wir loben und preisen dich, ewiger Vater, im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus.